Putin fordert eine Bestrafung der Hooligans von der deutschen Regierung. Der russische Präsident sah sich bei seinem Besuch in Hannover mit der feministischen Gruppe Femen konfrontiert und hörte sich von Bundeskanzlerin Merkel dann auch noch Kritik an. Ein Sprecher Putins sagte zu den Protesten, unglücklicherweise kommt solch ein vulgärer Hooliganismus in der ganzen Welt vor, in jeder Stadt. Passierte dann ja auch prompt in Amsterdam nochmal. Wir müssen ihn bestrafen. Bei seinem Treffen mit Merkel in der Handelsmesse Hannover protestierten drei Frauen der feministischen Gruppe Femen. Oben ohne auf ihren Körpern trugen sie Sätze auf Russisch wie Putin Diktator, fick dich Putin. Ich habe nicht verstanden, was sie schrien. Ich habe nicht gesehen, ob sie blond oder dunkelhaarig waren. Aber es ist immer besser, dass die Ordnung nicht zu stören. Wenn sie eine politische Diskussion führen wollen, sollten sie das angekleidet tun. Wir sind hier nicht an einem Nudistenstrand, so Putin gegenüber der Presse. Die deutsche Kanzlerin wurde in ihrem Auftritt auf der Hannover Messe dann doch ein bisschen mutiger und kritisierte die Entscheidung der russischen Regierung, Nichtregierungsorganisationen zu besteuern. Es ist nötig, in der EU frei arbeiten zu lassen, Nichtregierungsorganisationen. Wenn wir sie kontrollieren, errichten wir Barrieren für ihre Arbeit, so die Kanzlerin. Konservative türkische Regierungspartei AKP ändert die Politik Kurden und Kurden betreffend nicht grundlegend, so das Nachrichtenportal Firat News.com. Der Co-Vorsitzende der Partei für Frieden und Demokratie, BDP, Selahattin Demirtas, traf am Sonntag den Premierminister der Regionalregierung Kurdistans, Necip Barzani. Der kurdische Vereinigung KCK erklärte indes, sie stünden zu Öcalan und seine Entscheidung bis zum Ende. Außerdem äußerten sich besorgt über den Sprachgebrauch der AKP-Regierung. Zuvor hatten sie einen Brief vom inhaftierten Parteivorsitzenden der Arbeiterpartei PKK Öcalan bekommen. Der BDP-Vorsitzende betonte, dass jeder und jede Sensibilität zeigen solle und ihren Part im laufenden fragilen und kritischen Prozess tun solle. Die AKP-Regierung hat keine bemerkenswerten Veränderungen im Umgang mit kurdischen Belangen erreicht. Das besorgt die KCK, also die kurdische Vereinigung, am meisten. Eurozone vertagt alle Portugal betreffenden Entscheidungen. Die Troika bestehen aus Europäischer Kommission, Europäischer Zentralbank und dem Internationalen Währungsfonds, kommt erst nächste Woche wieder nach Lissabon. Der Besuch soll den Gläubigern erlauben, zusammen mit der Regierung die neuen Maßnahmen anzupassen, die vom Gericht als verfassungswidrig deklariert wurden. Erst danach wird die Troika die Zahlung der nächsten Tranche an Portugal in Höhe von 1,3 Milliarden Euro erlauben. Auch die Entscheidung über die Fristverlängerung der Rückzahlung von Anleihen und die Zahlung der nächsten Hilfstranche wurden vertagt. Die Verpflichtung zu extern festgelegten Zielen zum Haushaltsausgleich sorgt für große Unsicherheit. In Portugal Bedingung ist die Einsparung von 4 Milliarden Euro. Und dieser Prozess soll im Mai abgeschlossen sein. Dieser Freitag und Samstag treffen sich die Finanzminister der 27 EU-Länder in Dublin. Eine ursprünglich terminierte Entscheidung, die Rückzahlungsfrist um 5 bzw. 7 Jahre zu verlängern. Die portugiesische Regierung wollte 10 Jahre, wird angesichts der offenen Lage bei anderen Grausamkeiten aber kaum wahrscheinlich, urteilt die portugiesische Tageszeitung Publico. Sicher ist nur, dass der portugiesische konservative Präsident und Regierungschef auf einen Verzicht auf Steuererhebung beharren. Kommt dann gleich ins Gute. Tunesien, Hungerstreik von Flüchtlingen aus Shusha, so eine Meldung von Pro-Asyl am gestrigen Montag. Seit über einer Woche protestieren Flüchtlinge vor dem Büro des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen UNHCR in Tunis gegen die Pläne, sie in Tunesien zu integrieren. Dort sind die 41 sich im Hungerstreik befindlichen Menschen rassistischen Übergriffen und Diskriminierungen ausgesetzt. Stattdessen fordern sie die Aufnahme in einem sicheren Drittstaat. Sie harren derzeit unter freiem Himmel auf Pappen aus. Eine Person, nicht nur eine, sondern mittlerweile 7 wurden über das Wochenende ins Krankenhaus eingeliefert. Am Samstag bekamen sie Unterstützung von 22 palästinensischen Flüchtlingen aus Shusha, die sich dem Protest angeschlossen haben. Die etwa 400 Menschen im Camp, also die im Camp noch verblieben sind, werden von dem UNHCR zwar als Flüchtlinge anerkannt, rutschen jedoch durch das sogenannte Resettlement-Verfahren, womit ihnen die Aufnahme in einem sicheren Drittstaat verwehrt bleibt. Also sie sind da rausgerutscht aus den Listen. Des Weiteren gibt es 200 Schutzsuchende in Shusha, deren Asylgesuch vom UNHCR abgelehnt wurde. Ihnen wird seit Oktober letzten Jahres Verpflegung und medizinische Versorgung versagt, heißt es. Sie fordern eine erneute Prüfung ihrer Verfahren. In Europa wurden nur etwa 1000 Menschen aufgenommen. Deutschland kommt auf ganze 200 Aufnahmen beschämend urteilt pro Asyl. Europa stünde der Verantwortung, den Shusha verbleibenden Flüchtlingen eine humane Aufnahme zu gewähren. Die Menschen sind bekanntlicherweise nach den militärischen Eingreifen in Libyen geflüchtet. Zypern kann Renten und Gehälter in diesem Monat nicht bezahlen. Das sagt der neue Finanzminister Yaris Yoriadis gestern in der Parlamentarischen Finanzkommission, in der er auch Informationen über die aktuellen Reserven des Staates gab. 75 Millionen Euro seien dafür nötig, hieß es weiter. Die erste Hilfstranche der Troika sei aber erst im Mai fällig. Der Sprecher der Regierung sagte, der Exekutivausschuss tue sein Möglichstes, dass es keine Ausfälle der Zahlung im April gebe. In der Kasse hätte Zypern derzeit lediglich 85 Millionen Euro Reserve, deswegen bräuchte es schnellstens externe Finanzierung. Auch diese Frage wird am kommenden Wochenende beim Treffen der EU-Finanz- und Wirtschaftsminister in Dublin geklärt werden. Yoriadis lehnte die Möglichkeit, aus der Eurozone auszuscheiden, strikt ab. Dies würde nicht nur die Entfernung von Spareinlagen implizieren, sondern auch eine Regression der ganzen Wirtschaft für Jahrhunderte verursachen. So der Minister. Die Regierung räumt indes ein, man habe keinen Plan B und betont das Hauptziel des konservativen Staatschefs Nikos Anastasiadis sei, Zypern in der Eurozone zu halten. Steuerflucht wirksam bekämpfen, fordert die Initiative Campaign in Action, Camp Act. Es wird dabei von ausgegangen, dass allein deutsche Staatsbürgerinnen insgesamt 300 bis 400 Milliarden Euro auf Konten im Ausland liegen haben. Dadurch entsteht ein Steuerverlust von jährlich mindestens 10 Milliarden Euro in der Bundesrepublik. Das Geld wird nicht selten auch für schwere Straftaten verwendet, wie etwa Betrug, Korruption, organisierte Kriminalität, so Camp Act. Die Banken und die Finanzdienstleister seien dabei nicht unbeteiligt. So sagt Campbell. Finanzdienstleister richten Briefkastenfirmen ein, gründen Scheinunternehmen und stellen Streuhänder ihr für Stiftungsvermögen auf dem Papier. Nun zeigen Offshore-Leaks, wie prominente Finanzspekulanten, Diktatoren und Politikerinnen ihr Geld systematisch tarnen und in Steueroasen verstecken. Journalisten haben nach monatelanger Arbeit die 2,5 Millionen auf einer zugespielten Festplatte Dokumente die dort gesammelt waren, ausgewertet. Die Deutsche Bank taucht in diesen Dokumenten ebenfalls auf. Mit Hinweis auf die USA, die den Finanzinstitutionen vorschreibt, Eigentumsverhältnisse in Firmen und Stiftungen zu ermitteln, startet Campbell nun eine Mailkampagne gerichtet an Finanzminister Schäuble. Beihilfe zur Steuerflucht darf kein Geschäftsmodell sein. Wir brauchen ein Unternehmensstrafrecht, das es ermöglicht, Vorstände strafrechtlich zur Verantwortung zu ziehen. Steuerbehörden und Steuerfahndung müssten finanziell und personell besser ausgestattet werden. So unter anderem die Forderung dieses Briefes und dieser Mail-Kampagne. Eine Überarbeitung der Zinsrichtlinie beispielsweise könnte ein wirksames Instrument zur gerechten Besteuerung von Kapital sein. Banken, die Beihilfe zur Steuerflucht leisten, müssen nach Meinung der Initiative die Lizenz entzogen werden. Wir kommen am Samstag, den 13. April, ruft ein breites Bündnis von Gewerkschaften, globalisierungskritischen Initiativen und humanistischen Organisationen zum bundesweiten Aktionstag um Verteilen auf. Zahl der Schande. 1.326.700 93. So viele Menschen waren im Oktober 2012 erwerbstätig und mussten dennoch Arbeitslosengeld II beziehen. Das bedeutet keine wesentliche Änderung gegenüber dem Schnitt des Jahres 2011. Neben über 750.000 Vollzeittätigen, sogenannten Aufstockern, waren im Juli 2012 584.791 Teilzeitbeschäftigte und darunter geringfügig Sozialversicherungsbeschäftigte 477.630 waren von ihnen ausschließlich geringfügig beschäftigte Arbeitslosengeld II-Bezieherinnen. Die Bundesregierung bemüht dazu, die vom Reichtums- und Armutsbericht bekannte Glitterungsschmäh. Wörtliches Zitat aus einer Antwort auf die Anfrage der Grünen: Bei der Interpretation der Ergebnisse ist zu beachten, dass der gleichzeitige Bezug von Grundsicherungsleistungen und Erwerbseinkommen nicht in jedem Fall kausal in dem Sinne zu interpretieren ist, dass durch die Erwerbstätigkeit Stundenlohn die ergänzenden Leistungen der Grundsicherung ausgelöst werden. Wahrscheinlich kommt das auch vom Himmel. Erzieherisch befähigt, vor allem mit Wohnsitz Littenweiler und weiblich. Am Donnerstag wird der Kinder- und Jugendausschuss in Freiburg die Jugendchefin für die 5-Jahres-Periode ab dem 01.01.2014 wählen. Nach Aufruf in der Monopolzeitung und via Webinterface haben sich 153 Personen als in der Jugenderziehung geeignet angesehen und sich beworben. 94 Frauen und 56 Männer. Der Ausschuss darf nun diese Liste für den Amtsgerichtsbezirk Freiburg auf mindestens 136 Namen zusammenstreichen, muss aber auch nicht, um neben Eignung nach Geschlecht, Alter, beruflicher und sozialer Stellung ein Abbild der Bevölkerung darzustellen. Abgesehen von der geringen Bewerbendenzahl von Menschen mit nicht-deutschem Zuwanderungshintergrund dürfte sich dies angesichts der hohen Zahl der Frauen als schwierig erweisen. Das gilt gleichermaßen, was Beruf und soziale Stellung angeht. Nicht weniger als der Umstand, dass weit über 20% der Bewerbenden ihren Wohnsitz jeweils in Littenweiler bzw. auch im Rieselfeld haben. Gegen die Entscheidung könne dann nachträglich von jeder Bürgerin bei der einwöchigen öffentlichen Auslegung auch nochmal sich das angeguckt werden und ich glaube sogar Einspruch erhoben werden. Sechsfache Zahl unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge in Freiburg. Aus einer Aufstellung für den Kinder- und Jugendausschuss geht hervor, dass die Zahl der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge von 8 im Jahre 2010 auf 51 in 2012 und 2011 schon 43 mehr als versechsfacht hat. Mehr als die Hälfte stammte aus dem Norden Afrikas und Eritrea. Bald die Hälfte wurde von der Bundespolizei an der deutsch-schweizerischen Grenze aufgehalten. 17 aber auch im Stadtgebiet durch den Polizeivollzugsdienst des Landes. Nur 37 davon, 18 in 2011, kamen in die Obhut des Jugendamtes AKI. 21 wurden im Jahre 2012 volljährig, nur 8 konnten in den letzten beiden Jahren bei Verwandten unterkommen. Und das war's schon wieder mit den Nachrichten.